Morgen an diesem 31. Dezember 2022, am letzten Tag diesen Jahres, gesegneten Sabbat, schön, dass ihr da seid. Ehrlich gesagt, so viele habe ich heute Morgen nicht erwartet. Bin überrascht, positiv überrascht, schön, dass ihr da seid. Es ist immer schwierig, wenn man Predigten halten soll, die im Kontext eines bestimmten Sabbats oder eines bestimmten Anlasses stehen. Und es ist sicherlich hier und dort im Publikum die Neugier da. Jetzt sind wir gespannt, was er uns am Ende des Jahres zu sagen hat. Und ich habe mich heute Morgen für den schwierigeren Weg entschieden. Ich habe mir gedacht, wir haben eine schwierige Lektion in den letzten 13 Sabbaten gehabt. Thema Tod, Auferstehung. Heute Morgen haben wir auch darüber diskutiert ein bisschen. Und ich habe gesagt, bin mal gespannt, ob man dieses Thema als Anlass nehmen kann, um etwas Hoffnungsvolles und Positives über das Vergangene und sicherlich auch über das zukünftige Jahr 2023 sagen. Bevor wir aber die Texte lesen, ihr braucht eure Bibeln heute. Bevor wir die Texte lesen, manche aus dem Alten, manche aus dem Neuen Testament, möchte ich als Einleitung euch etwas erzählen. Vor ungefähr 22 Jahren bin ich von Friedenshau nach Siegen gegangen. Siegen ist eine kleine Stadt in Nordrhein-Westfalen, im südlichen Teil von NRW. Und dort habe ich 5 Jahre lang studiert und eine gute Zeit verbracht. Ich habe tolle Erinnerungen an NRW, an die Leute dort. Die Stadt ist nicht groß, die Universität ist auch nicht groß. Und dort habe ich zum ersten Mal in einem Psychologieunterricht das Wort Metaebene gehört. Da muss man sich vorstellen, ich bin 1997 nach Deutschland gekommen. 2001 habe ich mein Studium in Siegen angefangen. Und der Sprung von Friedenshau nach Siegen ist schon gewaltig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja? Und als ich dieses Wort Metaebene gehört habe, musste ich erstmal nachhaken, Meta was? Ja, ich habe von Metaphysik gehört, aber Metaebene, was ist da gemeint? Und zum Glück saß jemand neben mir, hat mir geholfen und sagte, das ist die Vogelperspektive. Das hat mir nicht weiter geholfen, muss ich ehrlich sagen, aber von Vogel wusste ich, was bedeutet. Ja, für die Vogelperspektive von oben. Und da zum ersten Mal in meinem Leben habe ich bewusst im Kontext einer wissenschaftlichen Auseinandersetzung verstanden, dass es im Leben hin und wieder mal Sinn macht, die Metaebene oder die Vogelperspektive einzuschalten. Warum? Ganz einfach, weil wir alle oft in einem zweidimensionalen Rahmen uns bewegen und wir sind in diesem zweidimensionalen Rahmen gefangen. Im Punkto Familie, im Punkto Beziehungskrisen, im Punkto Probleme mit der Arbeit und so weiter und so fort. Und manchmal sind wir so gefangen in diesem Kontext, dass wir uns verzetteln. Und da sagen die schlauen Leute, die sich mit der menschlichen Seele beschäftigen, es ist sinnvoll, wenn man die Metaperspektive einnimmt, nämlich die ganze Situation von oben sieht. Und dann kann man die Entscheidungen, die einzelnen Puzzleteile besser einordnen. Heute habe ich meine Predigt den Titel gegeben, sodass jeder das versteht, das große Bild. Man kann das Metaebene nennen, man kann die Vogelperspektive über die Vogelperspektive sprechen oder einfach sagen, das große Bild. Und ich verspreche euch, das Thema ist für mich persönlich sehr herausfordernd gewesen. Ob es für euch herausfordernd wird, weiß ich nicht. Mich hat das Thema herausfordernd. Von daher, genau, nehme ich euch mal heute auf eine Reise mit, die ich selber bei der Vorbereitung der Predigt selber gegangen bin. Wir schlagen die Bibeln in 5. Mose, Kapitel 32, die Verse 48 bis 52 auf. Hier sind wir noch nicht bei der Metaebene. Hier sind wir noch ganz normal auf einer Plattform, die alles andere als schön ist. Und es steht Folgendes, ich habe die Lutherbibel heute dabei, 5. Mose, Kapitel 32, Abvers 48 bis 52, und der Herr redete mit Mose am selben Tag und sprach: Gehe auf das Gebirge Abarim, auf den Berg Nebo, der da liegt im Lande Moab gegenüber Jericho, und schaue das Land Kanaan, das ich den Israeliten zum Eigentum geben werde. Und dann Vers 50, dann stirb auf dem Berge, auf den du hinaufgestiegen bist, und lass dich zu deinem Volk versammeln, wie dein Bruder Aaron starb auf dem Berge Hor und zu seinem Volk versammelt wurde. Denn ihr habt euch an mir versündigt unter den Israeliten bei dem Chalawasser zu Kadesh in der Wüste Zin, weil ihr mich nicht heiligten inmitten der Israeliten, denn du sollst das Land vor dir sehen, das ich den Israeliten gebe, aber du sollst nicht hineinkommen. Jetzt kann ich sagen, alles Gute zum neuen Jahr. Amen. Schon krasser Text. Ja. Vor allem Vers 50 hat mich ein bisschen herausgefordert, muss ich sagen. Dieses Imperativ, ja, diesen Befehlton Gottes, dann geh auf diesen Berg und stirb. Genauso wie dein Bruder Aaron gestorben ist, weil da vor wie vielen Jahren habt ihr das und das getan, was nicht okay gewesen ist. Ich zeige dir das ganze Land. Du wirst es sehen, aber selbst wirst du nicht reingehen. Ganz, ganz schwierige Geschichte. Ich bin der Meinung, ein Mensch kann überall sterben. In den letzten paar Monaten hatte ich in Bad Aibling, aber auch im Kontext von anderen Sterbebegleitenden immer wieder das Wort gehört: Ich wünsche es mir, wenn ich zu Hause in meinem Bett in aller Ruhe einschlafen kann. Ich will nicht im Krankenhaus sterben. Ich will nicht mit Schmerzen sterben. Ich will nicht vollgepumpt mit Morphium oder sonst welche Arzneimitteln sterben. Ich will ganz ruhig einschlafen. Wenn jemand auf diesem Planeten zu diesem Zeitpunkt einen ruhigen Tod, einen würdigen Tod verdient hätte, aus meiner Sicht wäre das Mose gewesen. In seinem Zelt, mit seiner Familie, bei den Israeliten, in der Nähe der Stiftshütte, wo die Gegenwart Gottes ihm immer wieder begegnet ist. Ein toller Ort. Am Ende seines Lebens, mit 120 Jahren, muss Mose wieder seinen Stock nehmen, seinen Stab, und wieder auf einen Berg hochklettern. Junge Leute klettern gern auf Berge. Jedes Jahr werden irgendwelche Freizeiten organisiert in Europa, wo junge Menschen bewusst auf die Berge klettern. Das ist eine schöne Sache, wenn man 20, 30, 40 ist. Auch für die Älteren, wenn man die Kraft hat und man steht oben auf dem Berg, schaut sich das Ganze an, ist man ein bisschen auch stolz auf sich. Ich habe es geschafft. Ich war nicht der Erste, der auf den Berg gekommen ist. Mit den 20-Jährigen oder 18-Jährigen kann ich nicht konkurrieren, aber immerhin habe ich es geschafft. Mose ist 120 Jahre alt. Keine Kinder bei ihm, keine Familie, ganz allein. Geht auf den Berg, um zu sterben. Ich frage mich am Ende des Jahres 2022, gibt es Sachen in meinem Leben, die dieses Jahr gestorben sind. Lass uns ein bisschen die Dramatik, ja, 2-3 Gänge runterschalten. Es muss nicht unbedingt um einen physischen Tod gehen. Es muss nicht das Allerschlimmste gewesen sein, dass jemand aus der Familie gestorben ist. Aber auch andere Dinge in unserem Leben sterben manchmal. Beziehungen sterben. Projekte sterben. Pläne, die wir gehabt haben, sterben. Und man wünscht sich, bei diesem Sterbeprozess nicht alleine zu sein. Man wünscht sich Leute an seiner Seite. Man wünscht sich Unterstützung. Man hofft, dass jemand da ist, dem einen zumindest die Hand auf die Schulter legt oder mit dem Taschentuch die Tränen abwischt. Und alle diese Sterbesituationen erleben wir allein. Auch wenn Leute da sind, auch wenn Menschen da um uns herum sind, die uns unterstützen, sind wir allein mit unserem Schmerz. Wo ist die Metaebene? Wo ist die Vogelperspektive? Die ist nicht da. Zumindest mir fällt schwer, in so einem Moment sie einzunehmen. Voll gefangen in der Situation, mittendrin. Es dauert manchmal Tage, Wochen, Monate, bis man sich langsam aufrappelt, um zu verstehen, was überhaupt vor sich geht. Das nennt man das Prozess der Trauer. Am Anfang ist der Schock, das Trauern kommt erst danach. Und Trauern ist wichtig, sagen die Spezialisten, weil das Gefühl des Trauerns ist mit Verabschieden verknüpft. Das heißt, Leute, die nicht trauern können, die können auch nicht loslassen. Versteht ihr? Die klammern die ganze Zeit an das, was in der Vergangenheit passiert ist. Und sie können nichts Neues anfangen. Wenn die Geschichte von Mose mir etwas beibringt, ist, dass es wichtig ist, im Leben loszulassen. Es ist gut, sich zu verabschieden. Es ist okay, wenn man sagt, ja, das war's. Es ist traurig, es ist schwierig, aber es ist wichtig, damit man weitergehen kann. Damit man den nächsten Schritt machen kann. Sonst hängt man die ganze Zeit an den Schmerz der Vergangenheit fest. Wir lesen weiter. 5. Mose, Kapitel 34, ab Vers 1. Und Mose stieg aus dem Jordan, der Moabiter, Jordantal der Moabiter, auf den Berg Nebo, den Gipfel des Gebirges Pisga, gegenüber Jericho. Und der Herr zeigte ihm das ganze Land, Gilead bis nach Dan. Und das ganze Naphtali und das ganze Land Ephraim und Manasse und das ganze Land Juda bis an das Meer im Westen. Und das Südland und die Gegend am Jordan, die Ebene von Jericho, der Palmenstand bis nach Zoar. Und der Herr sprach zu ihm, das ist das Land, von dem ich Abraham, Isaac und Jakob geschworen habe, ich will es deinen Nachkommen geben. Du hast es mit deinen Augen gesehen, aber du solltest nicht hinübergehen. Und Vers 5, so starb Mose, der Knecht des Herrn, das selbst im Land Moab nach dem Wort des Herrn. Und er begrub ihn, der Herr begrub ihn, im Tal, im Lande Moab gegenüber Bad Peor. Und niemand hat sein Grab erfahren bis auf den heutigen Tag. Und Mose war 120 Jahre alt, als er starb. Und seine Augen waren nicht schwach geworden und seine Kraft war nicht verfallen. Wenn es in dieser Dramatik etwas Positives gibt, es ist die Tatsache, dass Mose nach 120 Jahren, nachdem er so viel erlebt hat, so viele Krisensituationen, vor allem in den letzten 40 Jahren, als er durch die Wüste zog mit den Israeliten, einen Tod gefunden hat, bei dem er von dem Herrn persönlich begraben wurde. Liebe Geschwister, es macht schon einen Unterschied, ob wir bestimmte Dinge aus unserer Vergangenheit begraben oder ob der Herr sie begräbt. Und der Unterschied ist gewaltig, weil wir nicht immer in der Lage sind, Dinge richtig abzuschließen. Es ist immer ein bitterer Nachgeschmack da. Es gibt oft Gedanken, die erstmal schleichend, manchmal sogar sehr aggressiv in unser Bewusstsein sich breit machen. Und sogar unser Unterbewusstsein kontaminieren, vergiften. Mose wurde von dem Herrn begraben. Und der Herr war der Letzte, der zu ihm Lebewohl gesagt hat. Wenn ich an diese Geschichte denke, frage ich mich, mit welchen Gedanken ist Mose gestorben? War da Verbitterung? War da ein Gefühl des Schams? Schließlich hat der Herr ihm gezeigt, was in der Vergangenheit falsch gelaufen ist. Welche Gefühle haben seine Gedanken dominiert? Das wissen wir nicht. Die Bibel berichtet nicht über seine emotionale Welt. Sie erzählt uns nur die Tatsachen. Und wenn wir an dieser Stelle die Predigt beenden würden, wäre es unfair. Es wäre Mose gegenüber unfair, Gott gegenüber wäre es auch unfair und euch gegenüber als Geschwister, als Gemeinde, als Gäste wäre es auch unfair. Wir schlagen die Bibel auf im Neuen Testament. Hunderte Jahre sind vergangen. Keiner weiß, wo Mose begraben ist. Die Bibel sagt auch, es ist unwichtig. Sag's nicht direkt, aber die Geschichte, die ich euch jetzt erzählen werde oder vorlesen werde, bestätigt es. Mose ist zu einer Ikone geworden. Der Leiter eines Volkes, der einsam gestorben ist und dem Volk das Wichtigste gegeben hat, nämlich das Gesetz. Und durch dieses Gesetz wurde die Geschichte Israels bis zur Zeit Jesu Christi geprägt. In Matthäus Kapitel 17 lesen wir Folgendes ab Vers 1. Und nach sechs Tagen, Matthäus Kapitel 17, Vers 1. Und nach sechs Tagen nahm Jesus mit sich Petrus und Jakobus und Johannes, dessen Bruder, und führte sie allein auf einen hohen Berg. Und er wurde verklärt vor ihnen. Und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne. Und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und siehe, da erschienen ihnen Mose und Elia. Und sie redeten mit ihm. Und um das Thema noch präziser anzusprechen und zu erläutern, schlagen wir noch Lukas Kapitel 9. Da gibt es da einen wichtigen Nebensatz, der für die ganze Geschichte entscheidend ist. Lukas Kapitel 9 ab Vers 28. Und es begab sich etwa 8 Tage nach diesen Reden, dass er, Jesus, mit sich nahm Petrus, Johannes und Jakobus und ging auf einen Berg, um zu beten. Und als er betete, wurde das Aussehen seines Angesichts anders und sein Gewand wurde weiß und glänzte. Und siehe, 2 Männer redeten mit ihm, und das waren Mose und Elia. Und sie erschienen verklärt und redeten von seinem Ende, das er in Jerusalem erfüllen sollte. Diesen Vers 31, diese zusätzliche Erklärung, diesen wichtigen Hinweis, das ist die Metaebene. Das ist die Vogelperspektive. Steht bei Matthäus leider nicht. Lukas hat es aber, Gott sei Dank, hinzugefügt. Er erklärt nicht nur, was Jesus Christus erlebt hatte. Er erzählt auch nicht, wer dabei war. Es war wichtig auch, wer gekommen ist, sondern er öffnet ein bisschen die Tür ein Spalt weit auf und zeigt uns, worüber sie auch gesprochen haben. Ich frage mich, konnte Jesus Christus diese Verklärung nicht irgendwo unten am See Genezareth erleben? Sicherlich. Es gab genug schöne Plätze, wo man sich ganz neutral treffen könnte. Jesus klettert auf einen Berg. Gut, er ist 33. Für einen 33-jährigen Mann ist das kein Problem. Seine Jünger sind noch jünger als er. Johannes und Jakobus auf jeden Fall. Petrus vermutlich ist ungefähr so in seinem Alter. Netter Spaziergang am Sonntag oder unter der Woche. Da gehen sie auf den Berg und auf einmal geschieht etwas, was die Bibel nicht erklären kann. Sagt, er verklärte sie, er hat sich auf eine andere Art und Weise ihnen offenbart. Ja? Und auf einmal kommen 2 Männer. Einmal ist Elia und da ist Mose. Und Jesus Christus spricht mit ihnen über sein Ende, über seinen Tod und über all das, was ihn erwartet in Jerusalem. Jetzt kann ich natürlich die theologische Perspektive auspacken. Elia steht für diejenigen, die nicht gestorben sind, aber lebendig in den Himmel genommen werden. Mose steht für diejenigen, die gestorben waren, aber dann auferstanden sind. Alle diese Geschichten sind okay, ist richtig, ja? Wenn man die Theologie der Auferstehung hier ausbreiten würde. Für mich ist die psychologische Perspektive wichtig. Die ist entscheidend. Und ich bin mir sicher, dass der Text mehreren Ebenen hat. Und eine davon ist die zwischenmenschliche Ebene, die Metaebene. Mose erscheint als derjenige, der als einzig in dieser Gruppe etwas zum Thema, wie stirbt man einsam, Bescheid weiß. Hat eine Doktorarbeit darüber geschrieben. Mit hunderten Fußnoten. Und er wusste ganz genau, wie sich das anfühlt, einsam zu sterben und von Gott begraben zu werden. Das wusste er. Und das ist aus meiner Sicht die einzige Stelle in der Bibel, wo der Sohn Gottes eine menschliche Gestalt braucht, um Trost zu bekommen, für das, was ihn erwartet. Die einzige. Wenn jemand eine Ahnung hatte, wie die Metaperspektive ist, was man braucht, um sich nicht zu verzetteln in eine schwierige Situation, wo Dinge sterben müssen, wo man sich von Dingen verabschieden muss, wo man trauern darf, damit man weiterkommen kann, das war Mose. Professor Dr. Mose, der war der Spezialist. Und der Sohn Gottes, nicht irgendein Engel, hört sie seinen Vortrag an und macht sich Notizen. Braucht er nicht. Er war selber dabei vor hunderten Jahren, als Mose starb. Aber jetzt ist anders. Jetzt ist Jesus Christus an der Reihe. Warum ist die Geschichte wichtig? Weil sie mir aus mehreren Gründen, ich werde nur ein paar in Schnelldurchlauf nennen. Erstens, weil mir hier einen wunderbaren, menschlich nahen Jesus Christus dargestellt ist. Kein Superheld, kein Superhero, sondern ein Mensch aus Fleisch und Blut. Verklärt, aber ein Mensch. Jemand, der ernsthafte Fragen hat, wenn er an seinen eigenen Tod denkt. Die Geschichte ist mir wichtig, weil sie mir offenbart, dass die Zweidimensionalität meines Lebens mich oft in die Irre führen kann. Weil es eine dritte Perspektive, mindestens eine dritte Perspektive gibt. Und diese dritte Perspektive sehe ich nicht sofort. Wenn meine Augen durch die Tränen benetzt sind, wenn der Schmerz ziemlich kräftig zu spüren ist, bin ich alles andere als in der Lage, von der Vogelperspektive irgendwelche große Schlussfolgerungen über mein Leben und über meine Zukunft zu ziehen. Deswegen sind diese Geschichten erzählt. Damit sie uns deutlich machen, dass die Bibel voller Menschen ist, voller Menschen, genauso wie du und ich. Und dass Jesus Christus auch ähnliche Kämpfe zu durchleben hatte. Ich weiß nicht, wie dein Jahr 2022 war im Detail. Wir haben den Jahresrückblick hier gesehen. Es war schön, schöne Bilder. Hat mich sehr auf den Flashmob-Tanz gefreut. Eine Gemeinde, die tanzen kann, hat Zukunft. Ich bin mir sicher. Ja, so ist das. Ich weiß nicht, ob mir immer zum Tanzen zumute ist. Aber ich weiß, dass es auch eine zusätzliche Komponente gibt. Mose hat sie gebraucht. Jesus Christus hat sie gebraucht. Wahrscheinlich brauchst du sie auch. Die Geschichte von Mose endet positiv. Wenn wir über Mose reden, reden wir nicht nur rückblickend, sondern wir reden ausblickend. Ob das Wort existiert, weiß ich nicht, aber ihr versteht, was ich meine. Rückblick ist wichtig. Ausblick ist genauso wichtig. Ich wünsche dir im Jahr 2023 mehr Kraft und mehr Mut, die Metaebene einzunehmen. Lass dich nicht verzetteln von Schwierigkeiten oder Fragen, die du nicht beantworten kannst. Wir müssen nicht alle Fragen beantworten. Ich wünsche dir viel Vertrauen, dass es einen liebevollen Gott an deiner Seite gibt, der ähnliche Fragen gestellt hat, die du wahrscheinlich stellst heute. Und schließlich wünsche ich dir die Kraft, dich zu freuen über das, was du noch nicht siehst, weil du sicher bist, dass Gott es dir versprochen hat. In diesem Sinne wünsche ich jeden Einzelnen von euch ein gesegnetes neues Jahr 2023. Und ich bin mir sicher, nächstes Jahr werden wir weiter tanzen. Amen. Amen.